Herzlich willkommen bei Weil sie kann, dem Podcast für mutige Frauen, die nicht nur träumen, sondern machen. In einer Zeit, in der Träume mit nur einem Knopfdruck zu Imperien heranwachsen, spricht deine Gastgeberin Olivia Grimaud über Business, Wachstum und wie du zur CEO wirst, die du schon immer sein wolltest. Bist du bereit, dein Empire zu erschaffen?
Renate, herzlich willkommen zu einer wahrscheinlich bisher, stimmt gar nicht, ich bin immer krass persönlich, zu einer weiteren sehr persönlichen Folge hier im Leben von der Olli. Und zwar rede ich heute mit dir über meine ADHS. Ganz kurz vorweg, das ist keine psychologische Beratung. Bitte, wenn du das Gefühl hast, du hast auch ADHS oder wenn ich dir jetzt hier gleich so ein bisschen von meiner Geschichte und von meinen Anzeichen und von meinen größten Shifts erzähle und du findest dich dann irgendeiner Art und Weise wieder, dann bitte gehe damit zu einer Psychologin, einem Psychologen, jemand, der dich da auch wirklich bestens unterstützen kann. Das ist hier auf jeden Fall keine Beratung. Ich erzähle hier nur von meinen Erfahrungen und wie die Diagnose dann, die ich diesen Sommer bekommen habe, letztendlich wirklich mein komplettes Leben verändert und mein ganzes Business somit auch verändert hat. Ich will dich ganz kurz abholen, damit du so ein bigger picture hast. Ich habe im Sommer diesen Jahres die Diagnose bekommen für ADHS. So, und das ist eine Sache, die wurde mir schon von verschiedensten Menschen nahegelegt. Ja, Olli, kann sein, dass du ADHS hast und auch von Menschen, die im therapeutischen Spektrum unterwegs sind. Olli, lass dich da mal untersuchen. Aber Leute, ich sag's dir ganz ehrlich, ein Platz für eine Diagnostik für ADHS zu bekommen, ist ungefähr genauso einfach wie eine Audienz beim Papst. Ich habe wirklich auf wie vielen Wartelisten noch in euch ja gestanden und wie das bei ADHS-Menschen so ist, wenn du einen Termin hast, heißt es ja nicht, dass du den auch wirklich wahrnimmst, weil das Leben, der Gehirn dazwischen kommt und so stand ich schon auf verschiedenen Wartelisten und am Ende des Tages hat sich es dann immer wieder hinausgezögert. Und jetzt im Sommer war es endlich soweit und ich habe dann die Diagnose bekommen und ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich war. Überraschenderweise ging die Diagnostik schneller, als ich dachte und ich muss sagen, als ich es dann wirklich schwarz auf weiß in der Hand hatte, ich habe erstmal nur geweint. Nicht, weil es eine schlimme Diagnose war, sondern weil ich einfach so erleichtert war. Und ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Ich hatte mein Leben lang schon das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin. Nicht im Sinne von so besonders toll, sondern ich musste mich immer mehr anstrengen als alle anderen. Ich musste immer mehr zuhören. Ich musste mich immer mehr konzentrieren. Ich musste mir mehr Mühe geben, um etwas zu Ende zu bringen. Und ich musste mich auch immer, wenn ich Sachen angefangen habe, immer so richtig quälen, um auch eben Sachen abzuschließen. Was dann ganz oft dazu geführt hat, dass ich einfach Sachen nicht abgeschlossen habe. Ja. Und wenn du mir schon länger folgst, du weißt, ich bin kein Mensch, der mit Perfektion geht. Bin ich einfach nicht. Und seitdem ich einfach diese Diagnose habe, weiß ich einfach, woran das liegt. Ich bin mega gut darin, Ideen zu bekommen, Zusammenhänge zu erkennen, blitzschnell neue Assoziationen herzustellen, diese auch anzugehen und dann mache ich sie vielleicht, sagen wir so, zu 80% fertig und das ist für mich schon mein Perfekt. Das kann aber auch an manchen Stellen dazu führen, dass dann vielleicht die Webseite, die ich jahrelang hatte, einfach nicht geil war. Oder dass, wenn ich einen Contentplan erstellt habe, ich den vielleicht so weit ausgefüllt habe, aber dann nie wirklich umgesetzt habe. Es gab immer so Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe das jetzt alles schon gemacht und jetzt muss ich mich noch besonders anstrengen, um das noch zu Ende zu bringen. Oder wenn ich mich für Prüfungen vorbereitet habe, das war für mich immer so anstrengend, mich da hinzusetzen und mir das so einzubläuen, was da irgendwie so gesagt wird. Weil jetzt, wo ich verstehe, dass ich ADHS habe, ich lerne halt nur Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Ja, oder die mir Spaß machen. Und das ist so krass, weil ich natürlich auch sehe, dass in meinem Umfeld, wenn ich anderen was beibringe, ich sofort erkenne, ob dieser Mensch eben ADHS hat oder nicht, weil wenn ich entweder mit einem Thema aufkomme und er dann von einer Sache zur nächsten springt, dann hat das nichts damit zu tun, dass er wie von Hölzchen auf Stöckchen sich nicht konzentrieren kann, sondern weil eben diese Person vor mir einfach so ein krasses Gehirn hat, was ultra schnell arbeitet und was aber nur so lange ultra schnell arbeitet, solange eben Dopamin damit verbunden ist. Also auch wirklich das Verlangen danach, diese Sache zu lernen. Und ja, ich bin auch übrigens die, die sehr gerne sehr viele Hobbys sehr intensiv angeht. Zum Beispiel, wenn ich das Thema Stricken eine Zeit lang toll fand, dann gab es bei mir die komplette Strickanleitung, dann gab es die tollste Wolle bei mir zu Hause, dann gab es die verschiedenen Größen Stricknadeln, dann gab es Anleitungen auf YouTube noch und nöcher, das Gleiche mit Nähen. Also das zieht sich halt wirklich komplett durch. Und ich will dich einfach mal so mitnehmen und dir mal so erklären, was so für mich die größten Anzeichen waren, die sich durch so mein Leben gezogen haben, die super anstrengend waren, solange ich nicht wusste, warum ich so reagiere. Und seitdem ich es aber verstehe, ich einfach so viel gelassener damit umgehen kann und auch sehr, sehr krasse Strategien und Methoden gefunden habe, die das umframen zu einer Superpower. Wie gesagt, ich bin keine Psychologin. Das, was ich hier teile, ist 100% meine Geschichte. Und du hörst es immer noch hier dongeln. Das ist immer noch der Stuhl, der nicht abmontiert ist. Beziehungsweise das sind die 20%, die ich irgendwann mal mache. Und bei mir hält nichts länger als im Provisorium. So, also mit meinem ersten Anzeichen, beziehungsweise mit einer der Sachen, die ich dachte, die wären einfach normal, weil das machen wir Frauen ja so, ist der Gedankenoverload. Ja, also was meine ich damit? Wenn ich, und ich habe es gerade eben schon angesprochen, wenn ich auf eine Sache stoße oder ein Thema sich mir eröffnet, dann ist es bei Menschen so, dass sie sich dann das Thema angucken und dann linear denken und dann einfach, ja, eben das Thema behandeln und dann ist gut. Bei mir ist es so, du kannst mit einem Thema zu mir kommen und sagen wir, du kommst mit dem Thema Stories zu mir, ja? Einfach nur Stories. Dann gucke ich mir dein Instagram an und allein, dass ich da, ich sag mal so 30 Sekunden raufblicke, sehe ich schon die Möglichkeiten, die nicht nur deine Stories bringen, sondern dein komplettes Branding, deine Produktpalette, deine Umsatzmöglichkeiten, deine Downsell, Upsell-Möglichkeiten, deine Cross-Selling-Möglichkeiten, deine komplette Content-Formatierung. All das sehe ich innerhalb von 30 Sekunden. Das klingt wie eine Superkraft, führt aber dazu, dass diese extrem schnellen Gedankenassoziierungen zu einer Überforderung führen. Also, dass ich dann das Gefühl habe, ich weiß dann gar nicht, wo ich anfangen soll. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass es bei ADHS einfach auch so ist, dass du mal Momente hast, bei denen du mit diesen Symptomen besser umgehen kannst. Und dann gibt es aber auch Momente, da ist es für dich unglaublich schwieriger, damit umzugehen. Zum Beispiel ist es tatsächlich so und ist auch erwiesen, dass Frauen in ihrer ersten Zyklushälfte mit den Reizen viel besser umgehen können. Ja, und in der zweiten Zyklushälfte sind sie reizoffener und können eben Sachen viel schwerer verarbeiten und sind dann viel mehr in diesen, ich sag mal, Anzeichen gefangen, von denen ich dir gleich berichte. Ein kleiner Disclaimer übrigens, was ich auch ganz oft gefragt werde, Olli, hattest du eigentlich schon immer ADHS? Und ja, ich hatte schon immer ADHS. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mir jetzt angucke, wie so mein Leben verlaufen ist, bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass meine Geburten, sowohl die erste als auch die zweite, dazu geführt haben, dass sich mein ADHS nicht ausgebrochen ist, sondern verstärkt hat. Also im Grunde sagt man auch dazu, dass mein Gehirn in diesen Zeiten, also diese ADHS-Symptome, dekompensieren konnte. Das heißt, alle Mechanismen, alle Strategien, die ich halt vorher hatte, wenn ich ausgeruht war und mein Brainpower voll am Start war, die waren ja nicht mehr da, weil ich übermüdet war, weil ich reizüberflutet und auch ja einfach total drüber war. Das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr eben diese ADHS-Symptome dekompensieren konnte bzw. ausgleichen konnte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die zweite Schwangerschaft nochmal besonders anstrengend dafür war und das nochmal so richtig haben zum Ausdruck bringen lassen. Ich will nur, dass du weißt, dass eben ADHS nicht immer gleich stark quasi bei mir am Tag auftaucht. Ja? Also, dass ich zum Beispiel am Tag 3 meines Zykluses ganz andere ADHS-Symptome habe oder ganz anders mit meinem ADHS umgehe als an Tag 28. Zum Beispiel jetzt bin ich an Tag 3 meines Zykluses und ich fühle mich immer noch ein bisschen geschwächt und ich fühle mich auch noch aufgrund meiner hormonellen Umstellung gerade noch ein bisschen so, als ob ich Kraft sammle, aber ich fühle mich schon um einiges klarer. Und ich glaube auch, dass wenn wir uns jetzt, ich sag mal, heute in einem Jahr diese ganzen Podcast-Folgen rückwirkend angucken, dass du schon mitbekommst, wo befinde ich mich in meinem Zyklus und wo sind extreme ADHS-Phasen, wobei ich die jetzt mittlerweile dank dieses Wissens darüber und dank auch der Medikation viel, 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 viel besser im Griff, will ich es gar nicht sagen, weil ich habe in meinem Leben immer im Griff, aber viel besser damit umgehen kann. Also ich kann damit besser umgehen. Warum ist mir das so wichtig zu sagen? Weil am Ende des Tages ist ADHS für alle drumherum, ja okay, dann ist sie halt mal ein bisschen chaotisch, ja okay, dann hat sie mal irgendwas vergessen, ja okay, dann sucht sie halt mal wieder ihre Schlüssel. Aber für mich war es so viel anstrengender, als ich es hätte in Worte fassen können. Weil du musst dir vorstellen, das fühlt sich immer so an wie, oder fühlt sich immer noch so an wie, als wenn ich 1000 Tabs offen habe, irgendwoher spielt Musik und ich gebe mir selber die Schuld dafür, dass ich nicht diese ganzen Tabs gleichzeitig bedienen kann und verurteile mich auch noch deswegen. Und ich glaube, diese Bewertung darauf, dieses sich selbst verurteilen, war am Ende des Tages für mich so das Zermürbendste daran. Nicht zu wissen, dass es normal ist, weil mein Gehirn einfach wie ein krasser Computer funktioniert. Weil meine Neuronen einfach viel mehr sehen und viel mehr fühlen und viel mehr denken als alle anderen. Und dass diese Bewertung nicht mehr auf diese Sachen drauf ist, hat mir so viel Ruhe gegeben. Also ich kann das gar nicht anders sagen, es gibt mir so viel Ruhe. Es gibt mir sowas wie Lean Back, meine Superkraft. Also ich habe dir ja gerade gesagt, das erste Anzeichen ist so Gedanken-Overload. Also du gibst mir ein Thema, ich sehe daraus 50 Themen und kann dann aber schwer für mich einordnen oder konnte für mich schwer einordnen, was davon hat jetzt Relevanz, was davon muss ich jetzt erstes machen und wo fange ich wirklich an, so dass ich dann im Zweifelsfall entweder gar nichts gemacht habe oder alles gleichzeitig angefangen habe. Nach außen wirkte das so wie, boah, die ist super schnell, die macht das richtig gut, die ist total fix unterwegs, aber innerlich war danach eine krasse Erschöpfung da. Das kommt dann auch einher mit sogenannten Hyperfokusphasen, da komme ich auch gleich noch dazu, aber das ist einfach eine Tatsache von, ich weiß nicht gerade, was wichtig ist, deswegen mache ich alles auf einmal. Und früher war eben meine Bewertung immer auf die Dinge von wegen so, boah, das ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, so innerlich, ja, ich muss das alles irgendwie schaffen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, das, was mich so zermürbt hat. Und heute ist es eher so wie, ja, ich sehe viel, ich fühle viel, ich denke viel und alles ist richtig und darf nacheinander passieren, ohne Druck. Und das kann für dich jetzt total langweilig klingen, aber so war das einfach bei mir. Es ist nämlich so spannend, denn entweder es kippte in diese eine Richtung, komplette Lähmung, oder in diesen Hyperfokus. Und einfach zu akzeptieren, dass es einfach so ist, wie es ist und dass du gar keinen Einfluss darauf haben kannst, ist für mich die Superkraft gewesen. Kommen wir zu einer weiteren Sache, die für ADHS ziemlich typisch ist. Und ich muss dir an dieser Stelle sagen, wie habe ich für mich meine Anzeichen von ADHS so ganz klar geclustert? Also ich habe natürlich meine eigenen Symptome, die ich auch in der Diagnostik festgehalten habe, einmal runtergeschrieben. Und dann habe ich auch noch tatsächlich, ist kein Witz, ChatGPT mal gefragt. ChatGPT, bitte analysiere die letzten Jahre mit mir und sage mir meine größten ADHS-Anzeichen. Und es war so verrückt, weil die matchten, ich würde sagen, so zu 80% mit dem, was ich aufgeschrieben habe. Und die zweite Sache, von der ich mir gar nicht so bewusst war im Grunde, dass sie so einen großen Stellenwert hat, aber doch anscheinend hat sie es, ist sogenannte Time Blindness, also Zeitblindheit. Was heißt das? Ich habe so ein subjektives Gefühl für Zeit. Zum Beispiel, ich möchte ein Content erstellen, ja? Dann ist es von der Natur aus schon so vorgegeben, dass du überschätzt, was du in einer Stunde erreichen kannst. Du musst dir vorstellen, Menschen, die sagen sich auch in einer Stunde, da mache ich 2 Posts. So, ja? Ich sage mir, ich mache 2 Posts, dann schneide ich noch den Podcast, dann schreibe ich noch eine E-Mail und dann mache ich noch das Produkt fertig. Und das hängt auch extrem mit diesem Gedanken-Overload zusammen, weil bei Time Blindness fehlt mir eben auch dieses, was hat jetzt Priorität? Weil es fühlt sich alles gleich dringend an. Ja, es ist alles gleich wichtig. Und dementsprechend komme ich dann wieder in so einen Druck, wo ich denke, so, ich muss alles gleichzeitig machen. Und mein Verstand aber brüllt mich die ganze Zeit an. Das musst du dir vorstellen. Das ist wie so eine Metaebene, die sagt, ja, aber du musst doch priorisieren. Du musst doch priorisieren. Warum kannst du das denn nicht? Und auch hier dieser negative Self-Talk wieder. Und man sich denkt so, boah, kannst du nicht einfach mal chillen? Nee, kann ich einfach nicht. Ergo, das Ende vom Lied, immer wenn ich dann so extrem überreizt bin, wenn ich dann viel auf der Uhr habe, wenn ich auch viel allein mit den Kindern bin vielleicht oder wenn ich auch auf viele Menschen treffe und viele Reize auf einmal da waren, dann ist es mir unglaublich schwer, dann Entscheidungen zu fällen, Dinge zu priorisieren und zu wissen, okay, was ist jetzt von dem wirklich wichtig? Und dann auch hier wieder, ich habe alles gleichzeitig gemacht. Naja, und davon eben das Ergebnis ist etwas, von dem ich zu 100%, das wünscht sich keiner. Und zwar ist es Kontrollverlust. Also das Gefühl, dass es dich irgendwie entgleitet und du fragst dich so, warum? Du hast unnötigen Stress, du machst alles last minute und irgendwie rennst du die ganze Zeit hinterher. Und das ist etwas, das ich einmal durch die Medikation und eben auch durch mein Bewusstsein und meine Strategie, damit umzugehen, heute für mich so entspannt habe. Dass ich gemerkt habe, dass ich stabile Entscheidungen ohne Druck fällen kann. Dass ich für mich immer, egal wofür ich mich entscheide, die richtige Entscheidung treffe. Das bringt mich aber auch zum dritten Anzeichen. Und zwar, ich habe es die ganze Zeit hier schon so ein bisschen erwähnt, ist so dieses, wie ich selbst mit mir rede und welchen Anspruch ich an mich selber habe und was eine zentrale Rolle in meiner kompletten ADHS-Geschichte eingenommen hat. Und zwar ist das dieser extreme Anspruch an mich selber und eine sehr, sehr hohe selbstkritische Meinung zu mir selber. Und was meine ich damit? Also es ist so, ich habe mein Leben lang mir immer mehr Mühe geben müssen, immer mehr zuhören müssen und hatte immer so dieses Gefühl, wenn ich nicht aufpasse, dann fliege ich auf. Also dieses Imposter war auch immer mit dabei. Also auch so Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht richtig genug. Und weißt du, das Verrückte ist ja, wir Frauen denken das ja eh schon alle. Und dann hat man ADHS. So, ja. Dann bist du am Ende des Tages dein krassester Endgegner. Die Art und Weise, wie ich mit diesen Stimmen umgegangen bin, ist total krass. Ich bin dann zu so einer High-Performerin geworden. Also aus Angst, entlarvt zu werden und auch aus Angst, nicht genug zu sein, habe ich für mich eine sehr, sehr, sehr hilfreiche und funktionale Strategie entwickelt. Und zwar immer 200% zu geben, immer noch besser abzuliefern, immer noch höhere Erwartungen zu erfüllen. Nicht nur meine eigenen, sondern eben auch die von meinen Chefs, von meinen Vorgesetzten, auch von meinen Kundinnen. Und der Unterschied zwischen damals und heute ist, ich habe heute immer noch einen sehr hohen Qualitätsanspruch an mir selber, aber ohne diese Verantwortung dahinter, es anderen gerecht zu machen. Ohne diesen Anspruch dahinter, es für andere zu tun und ohne diesen Anspruch dahinter, dass ich mich selbst enttäusche. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich hatte immer so dieses Gefühl, ich müsste noch mehr leisten, noch toller sein, noch mehr dies, noch mehr das. Und durch eben diese Diagnostik zu wissen, dass mein Gehirn einfach so funktioniert, das hat mir so eine Freiheit gegeben. Ich wurde auch schon darauf angesprochen und habe das auch neulich in der FBS thematisiert, dass ich bolder geworden bin, dass ich mutiger geworden bin, dass ich zero Fucks darauf gebe, was andere denken. Und das ist eine Reise dahinter, ja. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht auch noch vor einem Jahr mega zu mir gestanden habe. Ich will nicht sagen, dass ich vor einem Jahr irgendwie Angst vor allen anderen hatte. Aber es war immer so mit so einer kleinen Handbremse da, die dann doch größer war, als es auf dem ersten Moment schien. Und seit diesem Jahr, oh mein Gott, seit diesem Jahr ist es so, let them burn. Es sind so viele Menschen in mein Leben gekommen, die meine Freundlichkeit als Schwäche ausgenutzt haben. Warum? Das ist auch ein weiteres Anzeichen. Ich war halt immer durch ADHS auch mega empfänglich für Gefühle. Mega empfänglich für die Ansichten anderer. Und ich habe mich immer total verantwortlich auch gefühlt, wenn Leute zum Beispiel bei mir zu Hause waren. Ich habe mich immer für alle verantwortlich gefühlt. Ja, dass es denen gut geht, dass sie eine schöne Zeit haben. Und diese extreme Empathie, das ist auch das vierte Anzeichen, über das ich jetzt gerade mit dir sprechen möchte, dieses vierte große Thema, diese extreme Empathie führte dann aber auch dazu, dass ich an Menschen geraten bin, die das zu 100% ausgenutzt haben, die vermeintlich Freunde waren, aber nur so lange, wie es ihnen gepasst hat, so lange, wie ich ihnen auch gedient habe, so lange, wie ich auch ihre Gefühle gespiegelt habe und aufgefangen habe. Und der Grund, warum ich heute so wenige Freunde habe, ist eine bewusste Entscheidung. Aufgrund von Überreizung, aufgrund von meiner ADHS, aber auch aufgrund von meinen Bedürfnissen nicht weiter austragen möchte. Ich kann das nicht halten. Das überfordert mich. Ich habe zwei Kinder. Ich habe mein eigenes Business. Ich habe einen Mann. Ich habe eine Partnerschaft. Ich habe Geschwister. Ich habe eine große Familie. Und ich habe einen kleinen Freundeskreis. Und dieser Freundeskreis, der ist mir heilig. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mit anderen auf ein Event gehe, mich mit anderen unterhalte und neue Menschen kennenlerne. Aber ich bin extrem selektiv dabei, einfach weil mein Gehirn begrenzte Kapazität dafür hat. Und das ist okay. Und ich habe früher immer gedacht, ich müsste allen gefallen. Ich habe früher die krassesten Partys zu Hause, jedes Wochenende, Freitag und Samstag, in meiner Einzimmerwohnung in Wilmersdorf, in der Paulsbonner Straße 83a, erster Stock nach vorne raus. Beste Einzimmerwohnung ever. Die hat damals 250 € gekostet als Studentin. Die war immer voll. Und ich bin immer gefühlt, ich habe mich immer so gefühlt nach anderen gestreckt, dass sie eine gute Zeit haben, dass es ihnen gut geht. Und ich bloß nicht zu viel Raum einnehmen, weil sie könnten sich ja schlecht fühlen. Dass ich das als ADHS-Anzeichen nicht deuten konnte. Ja, of course, Leute, damals ADHS, bitte. Dennoch hat es mir geholfen. Also ich habe ja auch da Strategien entwickelt, die mir durchaus nützlich waren. Ich könnte mich jetzt mit sonst wem an einem Tisch setzen. Du würdest mir nach 2 Stunden erzählen, was dein Lieblingsessen ist und was du als Kind am liebsten gegessen hast und was dein größtes Kindheitstrauma war. Warum? Weil ich diese extreme Empathie in mir habe und ich extrem fühle, wie sich andere fühlen. Ich nehme Stimmungen sofort wahr. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne auf Events gehe, nicht gerne neue Leute, Menschen kennenlerne. Aber es ist dann irgendwann der Moment erreicht, wo ich sage, da passt halt nichts mehr rein. Und das auch zu akzeptieren. Ich habe das so super lange als Schwäche verurteilt. Nein, das ist einfach mein Gehirn. Der Wendepunkt also einmal auch zur Selbstkritik, also diesen super hohen Anspruch und auch eben dieses extrem empathisch sein, das war dann durch die Diagnostik einfach der Moment, wo ich es einfach selbst anerkannt habe, dass es okay ist. Und dass ich einfach so bin, wie ich bin und dass es keine Schwäche ist, sondern ich habe für mich einfach Wege gefunden, um das umzuframen. Denn weißt du, auch mit dieser extrem Empathie, ja, und auch so dieser extrem, ich strecke mich nach anderen, kommt ja ein weiteres Zeichen einher. Und zwar das, ja, Überreizung. Also Überreizung ist in ADHS, das ist eigentlich das Thema. Du hast halt nicht so einen Reizfilter, der dir sagt, jetzt ist mal Stopp. Das lässt du rein, das lässt du nicht mehr rein. Sondern es ist einfach so, dass du alles aufnimmst wie so ein Schwamm und dass du irgendwann voll bist und dein Nervensystem gar nicht anders kann, als dann zu explodieren. Ja, also wenn mir was zu viel ist mit den Kindern, wenn ich einen 3-Stunden-Call habe zum Beispiel, dann ist bei mir danach, dann ist Flasche leer. Und frag nicht in der zweiten Zyklushälfte. Das ist auch der Grund, warum ich keine Launches, intuitiv, ja, keine Launches in meiner zweiten Zyklushälfte mache. Du, ich launche ja gerade das Produkt First Mover. Ja, das ist First Mover, ist so ein Jahresprogramm, wo ich Weekly Voices teile über KI-Trends, Next Moves, was ist gerade auf dem Markt los, so ein richtiger Trendradar, auch wirklich in der Theorie und Praxis bei mir angewandt, noch bevor es Massenmarkt wird, ja. Und ich hätte dieses Produkt auch schon vor einer Woche launchen können, weil es ist fertig. Aber da war ich nicht in meiner Energie. Was war da? Da musste ich mich selber in den Arm nehmen. Und jetzt, Tag 3, Energie kommt zurück. Rate mal, was morgen passiert. Morgen am Mittwoch, wenn du wahrscheinlich diese Folge hörst, wirst du auch eine super coole E-Mail in deinem Postfach haben. Wenn nicht, check hier die Shownotes. Und wenn ich so über Reizüberflutung spreche, dann gibt es so eine Situation, und ich weiß nicht, ob du die nachvollziehen kannst, das ist eigentlich so am Ende des Tages einer meiner Endgegner-Situationen. Ja, das ist, wenn ich von meinem Business switche zum Kids-Alltag. Zum Familienalltag, zum ich koche jetzt Abendbrot, lege die Klamotten für die Kinder am nächsten Tag raus, ich mache die Hausaufgaben mit den Kindern, ich halte sie, ihre Emotionen, die sie ja auch mit an den Tag bringen, nachdem sie den ganzen Tag in der Kita, also ganzen Tag bis um 14 Uhr in der Kita und in der Schule waren. Und das sind ja auch Sachen, da darf ich sie ja durchbegleiten. Und dieser Switch aber von, ich bin gerade mein eigener Boss, ich muss mir von niemandem was sagen lassen, ich kann das ja einfach durchziehen, wie ich will, zu, nee, Olli, du bist jetzt erstmal nur da, um die Bedürfnisse der Kinder hier zu regulieren. Da, dieser Moment, ne? Der fällt mir noch richtig schwer. Und ich werde darin auch immer besser. Ich weiß aber auch, dass hier, wenn ich zum Beispiel einen langen Tag habe und ich dann auch die Kinder habe, alleine zum Beispiel, und ich weiß, wir haben alle wirklich viel auf der Uhr gehabt, dann sind es so Tage, wo ich weiß, hier nehme ich meine Medikation. Ich nehme sie nicht jeden Tag. Es ist auch für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, ich habe auch Tage lang, wo ich sie überhaupt nicht nutze. Aber ich weiß, wenn das jetzt herausfordernde Momente sind, wo es mir einfach zu viel wird, also vor allem in der zweiten Zyklushälfte, da brauche ich meine Medikation. Und da hilft sie mir auch. Und da hilft sie nicht nur mir, sondern auch meiner Familie. Also meine Familie bekommt dann auch mit, ah, okay, Olli ist viel entspannter so. Ja, nur wann nehme ich sie nicht? Dann, wenn ich meine Zone of Genius brauche. Und diese Zone of Genius ist Content, Produktentwicklung, Launchplanung. Das ist der Moment, wo ich merke, da ist die Medikation, musst du dir vorstellen, wie so eine Bremse. Das ist so, und das finde ich so toll, ich glaube, Lola Weibner heißt sie. Ey, sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Sie hat ein richtig tolles Reel dazu gemacht, wie es sich anfühlt, ADHS-Medikamente zu nehmen zum ersten Mal. Und da sagte sie, das ist wie, als ob du das Passwort zu deinem Gehirn verloren hast. Und du hast es vergessen, verloren, wie auch immer. Und du kommst da nicht mehr ran. Und Das brauche ich natürlich nicht, wenn ich in meiner Zone of Genius bin, ja, weil da lebe ich ja davon. Das ist ja so mein Drive. Das ist da, was mir vielleicht vorher zu viel ist, und zwar diese ganzen Assoziationen sofort auf neue Ebenen zu bringen und neue Gedanken und Ideen zu haben. Das hilft mir, wenn ich in diesen Phasen arbeite von Launchen, Content und hast du nicht gesehen. Und dafür aber, wenn ich dann in der extremen Fokusumsetzung bin, sowas wie Steuer machen, sowas wie auch ganz extremes Abarbeiten von Sales Pages anlegen oder diese ganzen kleinen Daily Doings, ja, da ist es schon wieder hilfreich, das zu haben. Und das musste ich aber auch erstmal für mich richtig einstellen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme sie immer und jeden Tag die Medikamente, sondern ich gucke wirklich, in welcher Phase von meinem Zyklus bin ich und was steht gerade für mich auf dem Plan. Zum Beispiel, wenn ich hier den Podcast aufnehme, ich bin hier komplett so, wie ich bin, ohne Medikamente, weil ich brauche einfach diese Öffnung zu meinem Gehirn, was mir dann neue Gedanken gibt. Und weißt du, ich habe hier vielleicht meine tollen Zettel in der Hand, aber ich habe auch ganz viele Gedanken, die dazukommen. Und das geht einfach nicht, wenn du quasi linear denkst. Das heißt nicht, dass, wenn du nicht ADHS hast, nicht auch eine Superkraft hast, ja? Auf gar keinen Fall. Es heißt aber, dass ich für mich erkannt habe, dass, wenn ich einmal so hinter den Vorhang geblickt habe, wie, ich sag mal, neurotypische Menschen denken, ich erst jetzt für mich erkannt habe, was für eine Superkraft ich habe, die auch gleichzeitig meine größte Schwäche ist. Um das Thema Reizüberflutung abzuschließen, es ist halt nun mal so, dass ich eben nicht diesen Reizfilter habe wie andere Menschen auch und dass ich dann ein schneller überlastetes Nervensystem habe und ich für mich einfach Strategien entwickelt habe, an denen ich einfach, wenn ich viel auf der Uhr habe, dass ich weiß, okay, heute ist ein Tag für Kreativität, dann möchte ich eine Anbindung dazu haben. Wenn ich aber weiß, es wird für mich emotional schon so viel und so eng in der Brust, dann weiß ich, dass ich da mit meiner Medikation auf jeden Fall auch einen guten Umgang mit habe und auch einen sehr bewussten Umgang damit habe. Und nein, das heißt nicht, dass wir jetzt alle Medikamente nehmen sollen, nur weil wir ADHS haben. Ich teile das hier in purster Transparenz und auch wirklich auf ehrlichen Austausch ausgelegt. Der letzte Punkt auf meiner Liste, den ich unbedingt mit dir teilen möchte, von dem ich schon lange wusste, das ist besonders. Das ist etwas, das haben nicht alle. Und das ist etwas, was mir auch manchmal Angst gemacht hat, weil ich immer dachte, das hat so was Manisches. Und zwar reden wir von Hyperfokus. Hyperfokus, musst du dir vorstellen, das sind nicht nur kurze Deep Dive Work-Modus-Phasen, also wo ich mich so auf eine Sache konzentrieren kann, sondern dieser Hyperfokus, der kann Stunden gehen, der kann Tage gehen, der kann auch gerne Wochen gehen und irgendwann ist so ein Dip. Irgendwann geht es so runter, also von jetzt auf gleich. Und ich gebe dann in diesen Hyperfokus-Phasen alles, was ich habe, so da rein und bin in meiner extremsten, krassesten, schnellsten Umsetzungsphase. Und dann kommt aber wieder so ein Dip und dann ist erstmal völlige Erschöpfung gewesen. Und was ich so extrem finde, ist, dass ich mich dafür dann auch immer so verurteilt habe, dass ich dachte so, oh ja, jetzt hast du hier, weiß ich nicht, 2 Tage vollgeballert und voll Action gegeben und jetzt hängst du hier wieder auf dem Sofa rum. Und dass ich zwar verstanden habe, dass mein Körper vielleicht einfach zyklisch ist, das wusste ich, ja klar, aber das ist einfach was mit Radikalität im Grunde zu tun hat, mit radikalen Phasen, die da zutage kommen, mit extremer Umsetzung und auch mit extrem hoher Schlagkraft, gepaart mit danach Erschöpfung, das war mir gar nicht so klar, dass das keine bewusste Entscheidung ist. Heute weiß ich einfach, dass diese Energie in Wellen kommt, noch stärker als in zyklischen Wellen und dass das Momente sind, die ich dankend annehme, ich aber jetzt auch nicht mehr darauf warte, wenn sie kommen. Also was meine ich damit? Ganz oft fühlte ich mich auch wie so eine Künstlerin, die darauf gewartet hat, von einer Muse geküsst zu werden. Weißt du, wie ich meine? Die dann da so saß und dann auch mal den Bildschirm angestarrt hat und sagte so, okay, ja, was mache ich denn jetzt? Ich wusste im Kopf schon, was ich zu tun hatte, was es ja nicht besser macht, weil das ist ja auch das Ding. Du weißt ja ganz genau, was du tun solltest. Ich könnte dir jetzt runterdribbeln, was ich heute noch alles machen sollte, um am Ende des Jahres 100.000 Followerinnen zu haben. Ich weiß das. Ich habe für große Unternehmen die Social Media Abteilung geleitet, ja, und nicht mit so kleinen puppeligen Aufträgen, sondern da war auch Manpower dahinter. Ich weiß einfach, was es jetzt braucht. Ich weiß einfach, was es braucht. Ich weiß das. Das macht es aber nicht besser, wenn du dann in der Entscheidungsfatigue, also in dieser Entscheidungsmüdigkeit gefangen bist, zu priorisieren, was davon macht jetzt wirklich Sinn. Und um mich dann nämlich zu beruhigen, sage ich, okay, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, ist die richtige und anzuerkennen, dass es auch okay ist, nicht alles auf einmal umsetzen zu können. Das hat mir so viel Ruhe gegeben. Aber eben diese Hyperfokusphasen, nicht einfach immer so zu warten, bis mich diese Muse küsst, sondern eben auch mit einer Klarheit jetzt an die Sachen ranzugehen. Oh, das gibt mir, ich kann es gar nicht sagen, das gibt mir einfach so viel Gelassenheit und so viel Freiheit. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass dadurch, dass ich so viel fühle, dadurch, dass ich so viel denke und so viel sehe auch, dass es gar kein Ankommen im Grunde für mich gibt. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr erleichtert. Dass es kein "Ich habe jetzt Feierabend" gibt. Dass es "Ich werde jetzt heute nach Hause gehen und ich könnte noch 30.000 Stunden hier sitzen, ich werde trotzdem nicht fertig." Aber dass alles zu seiner richtigen Zeit kommt, das gibt mir einfach so viel Gelassenheit. So, und im Großen und Ganzen sind das die Sachen, die für mich am extremsten sich bei mir geäußert haben, ne? Also Reizüberflutung, Gedankenoverload, Hyperfokus, People-Pleasing und große Decision-Fatigue. Ich habe im Sommer dann eben, wie gesagt, die Diagnose bekommen und seitdem bin ich auch gut eingestellt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt für dich die Diagnose hast mit ADHS oder du vermutest, das zu haben, das heißt nicht, dass du mit Medikation gehen musst. Ich habe für mich damit die beste Balance gefunden. Muss auch ehrlicherweise an dieser Stelle sagen, es war auch ein Weg dahin. Ja, also ich habe, glaube ich, die ersten Wochen gefühlt nur die Wand angestarrt, ja, um darauf erstmal klarzukommen. Und ich habe auch, glaube ich, in den ersten 2 Monaten irgendwie 8 Kilo verloren. Ich habe so viele Nachrichten über Instagram bekommen, dass ich so viel abgenommen hätte. Und ich bin nicht die, die Körper bewertet, aber um es ein für alle Mal zu klären, ja, das hat was mit der Medikation zu tun gehabt, dass Appetitverlust einfach mit einhergegangen ist und das hat sich jetzt einfach alles wieder komplett eingegroovt und ich habe auch gar nicht vor, weiter das Thema ADHS in meinem Content und auf meiner Plattform so viel Raum zu geben. Nur eben ist es einfach ein wichtiger Teil. Es ist ein wichtiger Teil von mir, der mir sehr viel Freiheit gegeben hat, weil ich dadurch, dass ich einmal auch verstanden habe, dass so wie ich denke, dass es okay ist, dass es normal ist, habe ich auch einmal hinter die Fassade gucken können. Also mal, ich kann jetzt auch wie ein neurotypischer Mensch denken und erkenne so krass an, was ich schon alles erreicht habe. Das fühlt sich so an, wie als hätte ich auf einmal hinter den Vorhang geguckt und sehe, boah, du bist ja voll krass, Olli. Und das zu erkennen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich auch Tränen in die Augen, weil ich das jahrelang nicht gesehen habe. Und dass jetzt der Punkt da ist, zu sagen, ja, ich bin nicht nur gut genug, sondern ich muss mich nach niemandem mehr strecken. Und ich muss niemandem gefallen, außer mir selber. Und das gibt mir so eine Freiheit. Ich weiß nicht, ob du das gerade so fühlst. Ja. Also, ich hoffe, dass, wenn du so ein paar Sachen hier mitgenommen hast für dich, dass du da Ruhe in dein System bekommst und würde mich mega freuen über DM oder auch hier, wenn du einen Kommentar hinterlässt, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Oh, so oder so, ich danke dir extrem für dein Sein, für deinen Mut, für dafür, dass du zu viel bist, dafür, dass du zu laut bist, dafür, dass du einfach zu sehr du bist, weil genau das braucht die Welt und genau das wird dich erfolgreich machen oder macht dich auch erfolgreich. In dem Sinne, danke, dass du die Welt ein großes Stück besser machst und jetzt let's create your empire.
My Love, hiermit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Von Herzen danke, dass du bis hierhin gehört hast. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder teile diesen Podcast in deiner Story. Und bevor du gehst, denk dran, du bist nur eine Entscheidung von deinem Durchbruch entfernt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir deinen Weg ebnen, um die Welt zu erobern. Warum? Weil du kannst.